Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 29. Januar 2024 und ja, ihr habt recht, die Kapelle ist nicht da. Und nicht nur die Kapelle ist nicht da, sondern der Andreas ist heute auch nicht da, also im Moment nicht hier bei uns im Studio, aber er ist unterwegs und deswegen haben wir gesagt, wir können doch deswegen den Podcast nicht ausfallen lassen. Wir versuchen es einfach mal, indem wir uns zuschalten oder den Andreas zuschalten, das Ganze hier aufzeichnen und euch dann vorspielen. Das einzig andere ist, es gibt keine Kapelle. Guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, guten Morgen, liebe Eva. Ich bin froh, dass du mich trotzdem eingeladen hast, dass wir hier heute unseren Podcast machen dürfen.
Ja, also das muss ich auch sagen. Das ist etwas, was mir natürlich auch wichtig ist, dass wir unsere Arbeit hier einfach weitermachen. Andreas, fehlt dir die Kapelle?
Ja, mir fehlt vor allem der changierende See im Moment. Aber ich habe gerade gesehen, du hast ja sehr viel Schnee im Moment. Guck doch mal raus, sag doch
Ja.
mal was zum Wetter.
Ja, also ich kann euch sagen, ich war schon bei den Hühnern heute Morgen im Morgengrauen und bin hier wirklich durch Tiefschnee gestapft, um die Arbeit zu verrichten, die normalerweise in Andreas Aufgabengebiet gehört. Und ja, wir haben Schneefall und zwar, das schneit schon die halbe Nacht. Eigentlich sollte es erst heute angefangen haben. Der Schnee liegt jetzt schon mindestens 20 Zentimeter hoch und es schneit sich ein. Aber du hast für Ersatz gesorgt, da sitzt der Kollege auf dem Bock.
Ja, das mache ich natürlich gerne für Ersatzsorgen und ich freue mich natürlich auch, dass du jetzt die normalen Arbeiten des Lebens einmal richtig live und in Farbe kennenlernst.
Ja, allerdings. Ich bin auch dann froh, wenn du wieder da bist und hier wieder einsteigst. Denn Klaus, sage ich dir, der ist wieder auf Krawall gebürstet. Und deswegen gehe ich nur mit der großen Bratpfanne da rein. Nicht, um ihm eine draufzugeben. Das mache ich natürlich nicht. Aber wenn er wieder Attacke reitet, dass er dann gegen die Pfanne läuft.
Ja, da bin ich ganz froh drüber. Der andere Hahn, der heißt ja George. Das ist ja einer der Neugeburten vom letzten Jahr, vom August 23. Und der bietet aber auch schon so ein bisschen Paroli. Das heißt, da gibt es momentan auch Diskussion zwischen Klaus und George. Wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Ich freue mich, dass du dich jetzt damit auseinanderzusetzen hast.
So, ihr Lieben, und jetzt wollen wir aber auch anfangen, denn es sind ganz große Dinge im Schwange und es sieht so aus, dass wir einen Riesenskandal in Deutschland haben mit den Sicherheitsbehörden. Tichys Einblick, also das ist ja das Portal von Roland Tichy, dem großen einstmaligen Mainstream-Journalisten, mit dem wir übrigens auch bei unserem Kongress zusammenarbeiten werden. Also da wird es auch ein großes Interview geben. Und dem ist es offenbar gelungen, eine Sache durchzustechen, also ich glaube, Vergleichbares hatten wir noch nicht. Denn er berichtet unter Berufung auf Sicherheitsinsider, dass der deutsche Inlandsgeheimdienst die Räumlichkeiten des Treffens verwanzt haben soll und den Mitschnitt an Korrektiv weitergereicht haben bei diesem angeblichen berühmt-berüchtigten Geheimtreffen in Potsdam, wo die AfD angeblich also das Thema Deportation diskutiert hat. Andreas, bevor wir in diesen Skandal einsteigen, wollen wir vielleicht mal vorwegschicken, dass dieser Skandal eigentlich die Ursache oder die Initialzündung dafür ist, dass jetzt in Deutschland zigtausende Menschen große Demonstrationen veranstalten und dabei sind gegen rechts. Weil jetzt, das ist offenbar eine Initialzündung gewesen, um diese Proteste auszulösen. Und es sieht so aus, als ob sie eingefädelt wurde. Es ist also,
Nein.
ja?
Sorry, es gibt da ja mehrere Sichtweisen. Also es ist ja auch keine Demonstration gegen rechts. Das ist ja die falsche Flagge, die man da letztendlich hochhält. Und am Strich gesehen ist das ja eine Pro-Asyl-Demonstration. Das hat man ja geschafft von Seiten der Behörden, das heißt von Seiten der Politik, von Seiten der Parteien, den Menschen einzureden, sie würden gegen rechts demonstrieren. In Wirklichkeit demonstrieren sie für die Asylpolitik. Das sehen wir ja sehr deutlich. Das ist ja die eigentliche Argumentation hinter. Und dieselben Leute, die da zu Demonstrationen gehen, das sind dann auch Leute, die sich dann aufbegehren, wenn in einem kleinen Dorf dann zum Beispiel eine Behausung in Gang gesetzt wird, zum Beispiel in der Eifel, in der Vulkaneifel, was da gerade diskutiert wird, wo also die Neueinwanderer mehr sind in der Menge nachher oder zumindest einen großen Anteil der Gesamtbevölkerung ausmachen. Das ist ja das Interessante, was viele nicht verstanden haben. Die Demonstration gegen rechts ist die falsche Flagge, die dahinter steht.
Wer diesen Artikel sucht, der findet ihn bei uns im Kanal. Einfach in die Lupe eingeben. Verfassungsschutz wusste Bescheid. Das ist dieser Artikel des Online-Magazins Tichys Einblick. Und Andreas, wir haben heute schon vielfach darüber gesprochen, auch wenn es nur fernmündlich war. Du hast gesagt, es ist wohl der größte Verfassungsschutzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Also es geht um dieses angeblich geheime Potsdam-Treffen von sogenannten rechten Verschwörern. Und da sollte offenbar eine inszenierte Geschichte aufgebaut werden, bei der der Verfassungsschutz quasi als einer der Drahtzieher bei der Informationsbeschaffung mitwirkte. Es geht um ungeheuerliche Vorwürfe, der die geheimen und rechtswidrigen Strukturen des deutschen Verfassungsschutzes, und zwar unter dem Präsidenten Haldenwang, offenlegt. Andreas Tichys Einblick hat, wie ich gerade schon gesagt habe, offenbar von einem Whistleblower der extremen linken Szene Informationen durchgestochen bekommen, die diesen gigantischen Skandal beschreiben.
Ja, das wird jetzt quasi ein richtiger Politkrimi, der da entsteht. Und man fragt sich natürlich, wie diese Dinge möglich sind. Es gibt ja den Geheimnisverrat, denn da stehen ja Dinge jetzt im Raum. Also wir sollten diesen unterstellten Skandal mit schwersten Rechtsbrüchen und das unter der Leitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das sind die Rechtsbrecher an der Stelle dann quasi, hier einmal der Reihe nach durchnehmen. Es begann ja schon im November 2023, vor dem ganzen offiziellen Treffen diverser politisch interessierter Personen in Potsdam. Interessanterweise waren dort übrigens mehr CDU-Mitglieder dabei als AfD-Mitglieder. Davon hört man in den Medien aber gar nichts.
Ja, das würde auch nicht gut ankommen. Das passt ja dann auch nicht dazu. Allein diese Tatsache ist ja schon brisant, dass man von einem geheimen Treffen von AfD-Mitgliedern spricht, obwohl es eigentlich vorrangig mehr CDU-Mitglieder waren. Ich möchte das deswegen nochmal wiederholen, eben weil es keinen Niederschlag in den Mainstream-Medien findet. Dazu kommt, dass dieses Treffen keine Konferenz war, sondern eine einfache Vortragsreihe, wo mehrere Redner gesprochen haben. Und es ging dabei um die rechtswidrigen Einwanderungen von Personen unter dem Schutzschild des Flüchtlingsstatus. Haben wir ja oft hier schon drüber gesprochen, wenn auch die Medien schreiben, so und so viele Flüchtlinge kommen und es sind gar keine Flüchtlinge, sondern eben Einwanderer. Und dieser Flüchtlingsstatus, der ist in vielen Fällen einfach nicht gegeben und darum ging's.
Genau so. Und dazu kam dann natürlich auch logischerweise das Thema der Rückführung von Personen dann ins Gespräch. Das entspricht dabei keinen anderen Sachverhalt als das, was die Innenministerin Faeser und Bundeskanzler Scholz nach außen kommuniziert haben. Scholz sagte ja wörtlich im englisch übersetzten Spiegel: "We have to deport people more often and faster." Und über diese Wortwahl der Abschiebung, auf Englisch heißt nämlich Abschiebung Deportation, da hatte man auch im Ausland reagiert. Es geht um ein Zitat vom Bundeskanzler Scholz, wohlgemerkt. Noch einmal, wir sprechen hier von dem deutschen Bundeskanzler, der hier mit der Begrifflichkeit der Deportation in Verbindung gesetzt wird. Übrigens wurde auf dieser angeblich nicht extremistischen Potsdamer Vortragsveranstaltung nicht rechtsextremistischen Potsdamer Vortragsveranstaltung nicht von einer Deportation gesprochen, sondern von Remigration. Dazu möchte ich auch noch mal was sagen. Dieser Begriff beschreibt aus meiner Sicht maximal human eine Abschiebung von Personen, die sich ihren Aufenthalt in Deutschland widerrechtlich auch erschlichen haben. Das muss ja auch klar gesagt werden dürfen.
Also lass uns mal zu dem eigentlichen Skandal zurückkommen, der von Roland Tichy am 26. Januar, also vor 3 Tagen, an die Öffentlichkeit kam. Da heißt es wörtlich: Aufregung in Berlin. Offizielle Bestätigung, dass Verfassungsschutz das private Wannsee-Treffen abgehört und offensichtlich an Korrektiv weitergegeben hat. TE, also Tichys Einblick, soll gezwungen werden, diese Meldung zu löschen. Wir werden für die Pressefreiheit kämpfen. Wir werden Sie über die Machenschaften informieren. Zitat Ende.
Ja, da kann man nur sagen, danke, Roland Tichy. Mir ist an dieser Stelle noch einmal wichtig, dass auf diesem Treffen eine legale Abschiebungsoffensive besprochen wurde, die auch zum Koalitionsvertrag der Bundesregierung gehört. Martin Sellner, egal was man von ihm halten mag, von den in Österreich ansässigen Identitären, hat dort als einer der auftretenden Redner, einer war das, der auftretenden Redner, aus seinem Buch vorgelesen, und das man eh überall kaufen kann. Aber es ist ja so oder so längst bekannt, dass der Inhalt dieser Themen auf dem Treffen überhaupt nichts Neues geboten hat, sondern einzig und allein offenbar den angeschlagenen Altparteienfunktionären dazu diente, quasi eine gewisse große Inszenierung zu veranstalten, um die demokratisch, übrigens rechtlich korrekt agierende Opposition, andere Daten gibt es nicht, zu verhetzen. Aber hier wird deutlich, die Angst der amtierenden Politiker, sich bald eventuell nicht mehr an der Krippe der Steuerzahler dann bedienen zu können.
Andreas, wir haben hier oft darüber gesprochen, als die AfD weitere und weitere Zuwachsraten verzeichnen konnte, dass man sich etwas einfallen lassen wird, um die AfD zu diskreditieren. Sie wollen ja sie vielleicht auch verbieten, das scheint aber nicht so einfach zu sein, sodass man möglicherweise davon ausgehen könnte, ist reine Spekulation, dass das hier zum finalen Abschuss eigentlich vorgegeben wurde. Und man wundert sich ja auch, wie diese sogenannten Demonstrationen gegen rechts in ganz Deutschland plötzlich wie orchestriert aus dem Boden schießen. Jetzt geht es bei diesem brisanten Spiel, mich erinnert es eher an ein Schmierentheater, es geht jetzt darum, ob wirklich der Verfassungsschutz hier eine maßgebliche Rolle gespielt haben könnte. Wäre das so, müsste ja nicht nur der amtierende Präsident Haldenwang sofort vom Dienst suspendiert werden, sondern es müsste auch ein historisch relevanter Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Denn damit wäre aus meiner Sicht natürlich der Tatbestand des Totalitarismus eindeutig definiert. Und man müsste gerade in Anbetracht der deutschen Geschichte und einem Geschichtsbewusstsein hier unbedingt die Entwicklung oder diesen Entwicklungen von diktatorischen Strukturen entgegenwirken. Es heißt doch immer wieder, sei wachsam. Gerade bei uns in Deutschland sollte man das tun. Und das liegt ja auf der Hand, natürlich.
Nun ist der Verfassungsschutz ja auch früher schon nicht ganz ohne Verdacht gewesen, wenn man an die NPD denkt, dass da eigene Leute eventuell, wir sagen das ja alles ganz vorsichtig, aber man kann darüber viel lesen und auch hören, dass da viele eingeschleuste Mitarbeiter schon immer gewirkt haben, auch bei gewissen Aktionen, die sich dann eventuell sogar als falsche Flaggen herausstellen könnten. Aber lass uns mal zu diesem Fall jetzt zurückkommen. Zurzeit verkehrt sich ja dieses offizielle Narrativ von den extremistischen Unterstellungen, wie es ja überall jetzt bei den Hofberichterstattern zu lesen und zu hören ist, in das totale Gegenteil. Also zumindest, wenn sich hier herausstellen sollte, dass die amtierenden Parteien in einer Komplizenschaft mit dem Bundesverfassungsschutz agiert haben sollten.
Ja, und genau das scheint hier natürlich der Fall zu sein. Herr Heidenwang hatte ja schon vor kurzem in einem Interview erzählt, dass der Verfassungsschutz nicht allein dafür verantwortlich sei, die Umfragewerte der AfD zu denken. Also muss ich das auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt ja übersetzt, der Verfassungsschutz sieht zwar seine Aufgabe darin, die AfD zu verhindern, aber eben nicht allein. Das alleine ist ja schon ein Skandal an sich, weil der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Heidenwang, hier deutlich macht, seine Position für einen Verfassungsbruch zu missbrauchen. Also spätestens hier müsste eigentlich der wirkliche Rechtsstaat sofort eingreifen.
Ja, man fragt sich, welcher Rechtsstaat eigentlich? Und wenn man genau drauf schaut, sieht man ja sogar noch eine weit größere Dimension. Es besteht offenbar ein Schulterschluss des Bundesverfassungsamtes mit den Medienkonzernen. Und damit sind wir bei der linken Aktivistengruppe Korrektiv, die sich ja gerne als unabhängige Faktenchecker darstellen, allerdings von großen NGOs, zum Beispiel von der Open Society Foundation, von Herrn Soros finanziert werden, aber eben auch von Unternehmen, aber eben auch von Medien, beziehungsweise arbeiten bei Korrektiv durchaus sogenannte Journalisten, die auch im Mainstream tätig sind.
Naja, und wenn wir dann noch den Hintergrund dabei sehen, dass diese linken Korrektivaktivisten auch noch 2,5 Millionen Steuergelder zugeschanzt bekommen haben, das hat ja eine Anfrage im Bundestag ergeben. Also spätestens dann merkt man, wie weit die Macht der angeblichen Nichtregierungsorganisation dann doch auf die Regierungen dann gediehen ist.
Also, ich habe es ja nun irgendwann mal gelernt, dieses Handwerk des Journalismus. Und zu diesen Zeiten wäre es undenkbar gewesen, über so etwas überhaupt nachzudenken. Und wir haben viele Skandale, Watergate und so weiter, in den USA beobachtet, waren empört vor Jahrzehnten. Aber das hier, das sprengt ja eigentlich alles. Lass uns mal auf dieses sogenannte Wannsee-Treffen zurückkommen, Andreas. Es ist ja bekannt geworden, dass der Herr Heidenwang schon Anfang November letzten Jahres von diesem Treffen wusste. Bei einer wörtlichen Aussage gegenüber linken Journalisten soll er deutlich gemacht haben, dass man, also offenbar seine Behörde, alle Teilnehmer dort in Potsdam kennen würde. Das kann er ja nicht sagen, wenn er nicht weiß, wer da hinkommt. Und demnach wusste man auch, dass die Teilnehmer dieses Treffen vereinbart hatten, keine Aufnahmen der Veranstaltung zugelassen haben, also weder Bild noch Ton. Und man hat ja auch seine Erfahrungen mit den Presseverbiegungen bei Aussagen, die man dann gerne aus dem Zusammenhang reißt und ein bisschen kürzt oder schneidet, wo es gerade passt und einen völlig anderen Sinn herstellt, und dass man das als Propaganda nutzen kann und will und wollte. Und das alles wusste offenbar auch der Verfassungsschutz.
Naja, und nun hat aber das linken Aktivistenwerk Korrektiv behauptet, im Besitz von Wortprotokollen zu sein. Da stellt sich die Frage, wie dort diese Tonaufnahmen zustande kamen. Es können ja nur Tondokumente sein, denn niemand kann im Nachhinein aus dem Gedächtnis so eine komplette Veranstaltung, die ja über Stunden dauert, Wort für Wort wiedergeben. Mittlerweile ist davon bei Korrektiv aber gar nicht mehr die Rede, denn es wurde ja suggeriert, als hätte man dort eine Art Maulwurf in das Treffen eingeschleust, aber davon hört man interessanterweise gar nichts mehr. Und es sieht so aus, als hätte sich Korrektiv diese Maulwurfgeschichte nur ausgedacht. Aber im Nachhinein, da haben die Veranstalter in dem Raum des Treffens eine Wanze entdeckt, also eine Abhörvorrichtung, wie man sie beim Verfassungsschutz auch nutzt. Und das wirft natürlich Fragen auf. Hat hier der Verfassungsschutz quasi für die private NGO Linksaktivistenorganisation Korrektiv gespitzelt? Das wäre nämlich der eigentliche Skandal. Dann wäre nämlich bewiesen, dass selbst das Bundesamt für Verfassungsschutz unterhalb der Macht der privaten NGOs anzusiedeln ist. Also das offizielle Ende eines hoheitlich agierenden Rechtsstaates würde ich hier sofort interpretieren.
Es ist natürlich ein Thema, über das man in unserem Kongress mit Herrn Maaßen auch sprechen kann. Und das werden wir
Definitiv.
natürlich auch tun, denn der war ja mal Präsident des Verfassungsschutzes und er kennt die Gepflogenheiten. Das wird sehr spannend werden.
Das wird ganz kurz, das wird übrigens ein ganz spannendes Gespräch unter diesen Entwicklungen. Das wird ja immer großartiger, was da läuft. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass in 2 Tagen, glaube ich, läuft die Frist ab, wo man mit dem Vorzugspreis noch an dem Kongress teilnehmen kann. Und ab dann ist der reguläre Preis zu zahlen. Das ist auch nochmal ganz wichtig an der Stelle.
Ja, genau, dieser Frühbucher-Rabatt, der läuft dann aus. Also ja, es sind 20 Euro Unterschied und da kann man 20, ja, kann man, wenn man sich anmelden möchte, jetzt noch machen. Andreas, aber ich möchte jetzt hier zurück zu diesem Skandal kommen. Es stellt sich für mich die Frage, wie es überhaupt sein kann, dass diese hochbrisanten Informationen an Tichy, an seine Redaktion durchgestochen wurden. Also das heißt ja, man muss darauf schließen, dass sich in dieser extrem kleinen linken Aktivistengruppe, ja, bestehend aus ausgesuchten Medienvertretern, ganz bestimmten Politikern und vor allem mit der Komplizenschaft des Bundesverfassungsschutzes ein wirklicher Maulwurf befindet. Und dieser Maulwurf hat oder muss diese verfassungsfeindlichen Maßnahmen an Tichy geleakt haben. Das gibt ja wahrscheinlich eine Menge Ärger und man wird natürlich auch suchen, wer könnte das sein?
Naja, erstmal zeigt das, und das ist die beruhigende Form, dass es auch bei den Linken intelligente Menschen gibt und die dann vielleicht sogar das Gefühl haben, hier wird der Rechtsstaat dermaßen mit Füßen getreten. Und das hat natürlich, wenn man das konsequenterweise mal hochrechnet, prognostiziert, dramatische Folgen, weil da haben wir ja Erfahrung auch mit. Vom Prinzip her müsste man übrigens aus meiner Sicht hier fast eine Instanz offiziell ins Leben rufen, an die sich konservative Bürger grundsätzlich wenden könnten, wenn Rechtsbrüche erkannt werden. Bei den Linken zum Beispiel, da hat man ja so eine Anlaufstelle, die heißt dann Böhmermann. Also wenn man widerrechtlich anmutende Entwicklungen zu entdecken glaubt, dann wendet man sich immer an Böhmermann vom ZDF, der die Daten dann auswerten und nutzen kann, ob gut oder falsch. Das ist gar keine Argumentation jetzt. Für konservative Menschen gibt es da überhaupt keine Anlaufstelle.
Ja, ich meine, die haben ja auf diese Weise und ich bin nicht ganz sicher, ob Korrektiv damals auch mit dabei war, aber die haben ja zum Beispiel so die österreichische Regierung zu Fall gebracht, als es um Christian Strache ging und den
Genau.
eigentlichen Ibiza-Skandal. Also das heißt, Andreas, das sind schon heftige Werkzeuge oder eben Leute, die sich zu Werkzeugen machen lassen, um in politische Entwicklungen einzugreifen, so wie es jetzt ja auch gegen die AfD einfach gerichtet war, deren steigende Zahlen man nicht mehr ertragen konnte. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, denen brennt der Kittel. Die haben einfach Sorge, dass sie irgendwann weg sind von ihrem Trog. Aber jetzt schauen wir noch mal ein bisschen näher den Skandal an. Nehmen wir mal an, der Verfassungsschutz hätte diese Veranstaltung abgehört. Und dann stellt sich ja die Frage, darf dieses eigentlich hoheitlich operierende Bundesamt diese Daten, also die Tonaufnahmen, überhaupt an eine private Organisation weitergeben, wie zum Beispiel dem linken Netzwerk Korrektiv?
Also eigentlich sollte man hier ein ganz klares Nein erwarten, aber nun geht der Skandal ja hier erst richtig los. Wenn Korrektiv die Daten selbst beschafft hätte, dann könnte man es ja immer noch als investigativen Journalismus bezeichnen. Aber wenn hier das Bundesamt für Verfassung eine Art Auftrag für das private Linksaktivistenwerk Netzwerk Korrektiv vorgenommen hätte, dann wäre das ja natürlich schon eine ganz brisante Qualität. Aber offenbar hat man genau für solche Vorgänge im Vorfelde die Rechtslage so verbogen, dass genau das möglich wäre.
Und das ist jetzt der eigentliche Hammer. Also einer der Hammer. Denn Andreas, du spielst hier auf eine Gesetzesänderung an, die deutlich machen könnte, dass diese mediale Wannsee Veranstaltung von langer Hand vorbereitet war. Wir fassen die Lage noch mal kurz zusammen. Anfang November 2023, also es ist ja 2 Monate her, wusste man bereits beim Bundesverfassungsschutz von dem geplanten Treffen in Potsdam, an dem, wie gesagt, mehr CDU-Mitglieder teilnahmen als AfD-Mitglieder. Konnte man auch leicht herausbekommen, weil das Treffen zwar privat, aber eben nicht geheim war. Auf dem YouTube-Kanal Kasper Kast X Honigwabe. Da wurde ein Artikel zu diesem Thema herangezogen, haben wir auch eingestellt. Am 19. November veröffentlichte Cicero einen Artikel hinter der Bezahlschranke leider, in dem Folgendes geschrieben stand, Überschrift, Bundesamt verändert Verfassungsschutzgesetz. Immer noch verfassungswidrig. Der deutsche Inlandsgeheimdienst wollte personenbezogene Daten künftig nicht nur an öffentliche, sondern auch an private Stellen übermitteln. Ganz, also das ist alles noch Zitat bei Cicero, ganz so schlimm wie ursprünglich beabsichtigt ist es nun nicht gekommen. Experten beurteilen die geschaffenen Regelungen dennoch als verfassungswidrig. Was ist da genau passiert?
Ja, das ist jetzt extrem wichtig. Dieser Artikel, der wurde im Cicero am 19. November 2023, also vor ein paar Monaten, veröffentlicht. Also 6 Tage vor dem eigentlichen Treffen in Potsdam, wo sich die ominösen Personen getroffen haben sollen. Da war aber das Gesetz bereits schon verabschiedet, gültig, dieses Veränderungsgesetz. Und am 25. November fand nun das Treffen statt mit den Leuten, von dem das Bundesverfassungsamt laut dessen Präsidenten schon Anfang November Kenntnis hat. Das hat er nämlich in einem Interview linken Journalisten gesagt. Sie wüssten genau, dass dieses Treffen kommen wird. Und hier stellt sich die Frage nach einem Skandal eines noch größeren Ausmaßes, der dem System jetzt wirklich auf die Füße fallen müsste, und zwar ganz dramatisch, auch wenn die Medien und der Verfassungsschutz inklusive bestimmter Parteifunktionäre im Hintergrund hier im Schulterschluss diesen Skandal zu decken versuchen, wovon ich übrigens ausgehe.
Ich will mal zu diesem Vorgang ein Zitat bringen vom Professor für Verfassungsrecht, Dietrich Mooswieck. Der hat Folgendes zu diesem Rechtsbruch im Verfassungsschutzgesetz gesagt, wörtlich: Das Bundesverfassungsschutzgesetz lasse nun ausdrücklich zu, dass der Inlandsgeheimdienst personenbezogene Erkenntnisse zur wissenschaftlichen Erforschung und Bewertung von verfassungsfeindlichen Bestrebungen und Tätigkeiten an nicht öffentliche Stellen übermittelt.
Ja, das ist unfassbar. Professor Mooswieck macht in dem Artikel deutlich, ich habe ihn mir ja auch angesehen, dass er für die Wissenschaft keinen Mehrwert erkennt, wenn man diese personenbezogenen Daten überhaupt an private Organisationen übermittelt. Ist doch auch logisch. Denn private Gruppierungen sind nun mal kein offizielles Gericht. Sollten sie zumindest nicht. Und nur dort dürfen, nämlich in diesen Gerichten, Urteile über staatsfeindliche Aktivitäten gefällt werden. Dafür gibt es eine Organisation mit Staatsanwälten und so weiter. Stattdessen wird hier quasi ein Leaktor, so ein Assange-Tor für das Bundesamt für Verfassung geöffnet, was normalerweise ja eine strafrechtliche Handlung wäre, weil man es sonst als Geheimnisverrat werten müsste. Wenn einer vom Verfassungsamt ein Geheimnis verrät oder Daten, die bezogen wurden, dann ist das ein Straftatbestand und den hat man hier einfach legitimiert. Die Verfassungsschutzbehörde würde damit zum Informant und Handlanger der Medien und der privaten NGOs werden. Wir können hier also quasi interpretieren, wie massiv man die Gesetze im Interesse des altparteilichen Überlebens offenbar durch Einflussnahmen hier verbogen hat. Es wird aus meiner Sicht auch immer deutlicher, dass es ausschließlich um das Verhindern der Opposition, also der AfD, geht, der man dann unbewiesen und undokumentiert, bisher ist nämlich alles unbewiesen und undokumentiert, pauschal mit Nebelbegriffen irgendwelche rechtsextremistischen Ausrichtungen vorwirft. Eigentlich liegt die gesamte Wahrheit jetzt völlig auf dem Tisch, ganz offen.
Man sieht daran, wie die Blockparteien mit unlauteren Mitteln um ihr Überleben kämpfen. Also es ist
Irre.
ja wirklich beeindruckend. Ich möchte hier nochmal ein Zitat bringen von dem Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau, der übrigens bei diesem Treffen in Potsdam persönlich dabei war als Gast. Der spricht vom größten Verfassungsschutzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Er sagt wörtlich, der Verfassungsschutz hört ab und gibt die Daten dann privatrechtsförmigen Linksextremisten zwecks Veröffentlichung, Framing und Zersetzung, weil der Bundesregierung das Wasser bis zum Hals steht. Zitat Ende. Jetzt muss man sich fragen, wie geht das denn jetzt weiter, nachdem diese Hintergründe aufgeflogen sind?
Naja, es geht ja weiter. Und das Problem für die Macher, für die Hintergrunddrahtzieher, das sind ja schon wirklich große Organisationen, die man ja quasi jetzt mit dem Begriff kriminell als Adjektiv belegen müsste. Aber die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und jetzt sogar früher, als man geglaubt hat. Man hat sich ja vermutlich davon versprochen, dass man mit diesen rechtswidrigen Tricksereien ein AfD-Verbot hinbiegen könnte. Und das fällt ihnen auf die Füße. Stattdessen hat man dann eben halt nur einen Haufen Mitläufer auf die Straße gebracht, die für die widerrechtliche Einwanderungspolitik der Bundesregierung demonstrierten. Und dabei hatte man ihn vorher ja medial eingehämmert. Und hier sieht man die Dimension dieser Manipulation. Man hat den Menschen eingehämmert, es sei eine Demonstration gegen rechts. Und das sind für mich unfassbare Zustände in Deutschland 2024.
Ja gut, aber die Verantwortung liegt ja bei jedem Menschen selbst, der damit auf die Straße geht.
So ist es.
Habe ich mich kundig gemacht, weiß ich eigentlich, um was es hier wirklich geht. Und ich denke mal, da ist eben viel organisiert worden. Es gibt Gerüchte, dass es Menschen gibt, die sich dafür haben bezahlen lassen, dass es ein Backschisch gab, dass es ein paar Euro auf die Hand gab. Können wir jetzt hier nicht beurteilen, können wir nicht nachprüfen, aber es kursiert und es gibt wohl auch viele Aussagen in diese Richtung. Und so dass man auch vielleicht davon sprechen kann, dass da auch ordentlich nachgeholfen wurde von den linksextremistischen Gruppen bei der Rekrutierung mancher Demonstranten.
Ja, dazu gehört wahrscheinlich auch Korrektiv. Das muss man mittlerweile ja auch so sehen.
Ja, also für mich ist es nach wie vor ein absolutes Desaster, welches Jammerbild der heutige Mainstream-Journalismus abgibt. Wir sind eigentlich nicht am Ende angekommen, sondern es geht schon steil bergab. Und die Maßnahmen, die da gezogen werden, um irgendwie noch am Überleben zu bleiben, die sind für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ich bin sehr froh, dass ich persönlich sagen kann, dass ich aus diesem System lange schon raus bin. Und es wird vielleicht auch den einen oder anderen, der noch im System ist, die Augen öffnen, für was er da eigentlich arbeitet. Ich frage mich ja die Judith Rakers als Tagesschausprecherin Andreas, die hat ja hingeschmissen. Und zwar irgendwie ganz schnell ging das, ohne große Ansage. Die hat, glaube ich, in 2 Tagen ihre letzte Tagesschau. Und da gibt es Leute, die behaupten, das sei deswegen gewesen, weil sie Interviews mit den demonstrierenden Bauern gemacht haben soll. Ich bleibe im Konjunktiv, weil ich darüber nichts gefunden habe und weil diese Aufnahmen gesendet und dann gelöscht worden sein sollen. Und sie ist ja selber auch dem Gärtnern und so weiter sehr zugewandt, hat wahrscheinlich eine große Sympathie für die Bauern, wie viele andere Menschen natürlich auch. Könntest du dir vorstellen, dass sie aus solchen Gründen sagt, so jetzt reicht es?
Also verwundern wird es mich nicht. Also man muss einfach wissen, selbst wenn man im öffentlichen Rundfunk beschäftigt ist und irgendeiner hat neulich vom öffentlichen Schundfunk gesprochen und mittlerweile hat man das Gefühl, das ist kein Wortverbot mehr oder kein Bashen mehr. Also man wird ja gut bezahlt, keiner weiß das besser als du auch. Und da ist man natürlich relativ langsam dabei, sein Gewissen zu sehr anklopfen zu lassen. Aber ich kann mir vorstellen, in der heutigen Zeit, da kann man nicht mehr alles verdrängen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass viele Journalisten und auch Leute in hohen Positionen, aber auch in vielen niedrigen Positionen verzweifelt sind. Ich habe von vielen ZDF-Mitgliedern, Mitarbeitern in Mainz gehört, die dort arbeiten, in diesen großen Administrationsgebäuden, wie unglücklich sie sind, aber sie haben einfach keine Chance, dort rauszukommen, und die haben ganz andere Adjektive genutzt, wenn sie ihren Laden beschrieben haben. Judith Rakers hat natürlich einen Bekanntheitsgrad, dass sie auf privater Ebene durch Vorträge oder irgendwelche andere Auftritte, Moderation vermutlich auch ihr Geld verdienen kann. Insofern ist es für sie noch ganz einfach. Vorstellbar wäre es für mich.
Vielleicht erfahren wir da auch eines Tages mehr. Auf jeden Fall, du sagst gerade ZDF-Leute, die keine Chance haben, da rauszukommen. Eine Chance hat man immer. Also
Stimmt.
das weiß ich aus eigener Erfahrung. Man muss halt ein paar Risiken in Kauf nehmen. Und das sind genau die Risiken, um die es bei diesen Politikern, die jetzt solche Dinge hiermit unterstützen, wohl auch zu gehen scheint. Es geht um die eigene Existenz, und das ist ja etwas, was man sich kaum vorstellen kann, wenn man als Bürger, als Mensch vor dem Fernseher hockt und da wird was verkündet, und es wird deswegen verkündet, weil die einzelnen Protagonisten ansonsten weg wären vom Fenster.
Ja, entscheidend ist aus meiner Sicht hier auch, wir haben uns so von den Schöpfungs- und Naturgesetzen entfernt, dass wir uns über diese Konsequenzen, also wir sind es sehr wohl, aber viele sich über die Konsequenzen überhaupt nicht mehr im Klaren sind, was da persönlich auf sie zukommt, und zwar über die Beendigung des Erdengangs hinaus, denn da fängt es ja erst richtig an, lustig zu werden oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten überhaupt nicht klar. Und deshalb klopft bei vielen das Gewissen an, und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie man das durchhalten kann. Und es geht auch immer weiter. Auch wenn man der Meinung ist, wenn ich jetzt eine große Veränderung stattfinden lasse, dann könnte das eventuell mein finanzielles Ende sein. Nein, es ist Trägheit und das Ignoranz, die da mitspielt. Und man kann nur hoffen, dass viel mehr Leute wach werden, so wie du es ja auch geworden bist.
Ich hatte mit der Michelle Gollan, die ist ja auch bei uns im Kongress dabei, diese junge, frische, 21-jährige Journalistin, mit der hatte ich im Vorgespräch eben auch darüber diskutiert, wenn jetzt jemand vom Mainstream zuguckt und sagt, ja, ich habe eigentlich auch lange keinen Bock mehr hier zu sein, aber ich weiß nicht, was ich machen könnte, da habe ich sie gefragt, was könnte der denn machen? Und da hat sie gesagt, der kann sich bei mir bewerben. Das steht mal stellvertretend dafür, dass wir ja nun tatsächlich inzwischen, wie in kaum einem anderen Land, also Oppositionsmedien haben, die wirklich schon schwere Schiffe sind. Also siehe Tichys Einblick, siehe News von Julian Reichelt, dem ehemaligen Bildchef, oder die Formate von Ralf Schuler, der eben auch früher Bild war. Es gibt Reitschuster, der ein riesengroßes Portal hat. Und es gibt viele andere, die Achse des Guten beispielsweise. Also wir haben schon eine außerparlamentarische Medienopposition hier aufgebaut in Deutschland, die kann sich sehen lassen. Und ich nehme mal an, gerade deswegen, wir sehen es ja jetzt mit Tichy, mit diesem Beispiel hier gerade, die sorgen dafür, dass Licht ins Dunkel kommt. Und das ist ja genau die Qualität dieser Zeit, Andreas. Es muss alles ans Licht kommen und es wird alles ans Licht kommen.
Naja, und vor allem wird jetzt auch eines klar auf der sachlichen Ebene. Wir haben eine Parteiendemokratie und die Parteien geben letztendlich vor, was 80 Millionen Menschen zu denken haben. 80 Millionen Menschen. Jetzt gucken wir uns mal eine der führenden Parteien an. Wir haben eine rot-grüne Politik. Im Prinzip ist es eine grüne Politik. Und jetzt gucken wir uns die Grünen an mit Herrn Habeck und mit Frau Baerbock. Wie groß ist die Partei? Die Partei hat 125.000 Mitglieder in Deutschland. 125.000 bei 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. 84 Millionen Menschen, noch mehr. Und ich glaube, es sind auch nur 124.000 Parteimitglieder. Aber wie dem auch sei, eine solche im Prinzip Krümelpartei mit 124.000 Mitgliedern bei 84 Millionen Menschen bestimmt die Geschicke aller Menschen dort. Also wenn das im Prinzip jetzt dabei langsam immer klarer wird, und das sind alles diese Dinge, wo man sich nicht mehr vor versperren kann, wenn das um irgendwelche Leak-Gesetze für den Bundesverfassungsschutz geht und so weiter und so fort, kriminelle Handlungen, Familienclans mit den wie sie alle heißen, die Reichen und so weiter. All diese Dinge werden jetzt immer deutlicher. Und ich glaube, das ist der große Durchbruch. Und das lässt sich nicht mehr zurückbringen und zurückdrehen. Und was ich glaube, ist einfach, die Leute, die damals 1989 den Untergang der DDR erlebt haben, da sind viele Systemspieler noch ganz zum Schluss umgesprungen, ziemlich zum Schluss. Und die, die bis zum Schluss durchgehalten haben, das waren die, die dann natürlich in den meisten Fällen auch oder in vielen Fällen, nicht in den meisten, in vielen Fällen untergegangen sind, tatsächlich auch ganz normal monetär, also finanziell untergegangen sind. Und diejenigen, die dann im Prinzip sich vorher haben abseilen können, die haben dann im Nachhinein gesagt, wir waren sowieso immer dagegen. Ich habe so das Gefühl, wir stehen kurz vor einer Zeit, wo die ganzen Politiker, ob sie mal Bundesgesundheitsminister waren und so weiter, uns dann irgendwann erklären werden, ich habe das nie aus Überzeugung gemacht, ich stand unter Druck und dann wird, wer weiß, was noch alles nach oben kommen.
Ja.
Und dann fliegt die ganze Geschichte auf.
Ja, das werden wir natürlich auch bei den Mainstream-Medien erleben, die alle
Na
von
klar.
nichts gewusst haben. Ich musste gerade so schmunzeln, als du die Zahl genannt hast, wie viele Mitglieder die Partei der Grünen hat, nämlich 124.000. Wir haben hier 184.000 Abonnenten. Findest
Ja.
du nicht auch, dass wir vielleicht auch eine Podcast-Partei machen könnten?
Eigentlich, also eigentlich müsste unser Einfluss wesentlich größer sein als der der Grünen, aber nein, 124.000 Leute und die haben vielleicht auch nur einen Parteimitgliedsausweis und sind überhaupt nicht engagiert, die meisten wahrscheinlich sogar. Und aber die steuern die Geschicke und daran sieht man, wie die NGOs sich solcher, ich sage mal, Strukturen dann bedienen können, um dann diese Macht auszuüben. Das sind ja nicht die Figuren selbst, denen fehlt ja auch oft das Abstraktionsvermögen. Aber die großen Thinktanks, die wir auf der Welt haben, das sind die eigentlichen Steuerer. Und diese ganzen Zusammenhänge, die Architektur, du kannst mich jetzt nicht sehen und kein Zeichen machen, um mich abzubrechen. Ich mache auch gleich Schluss. Ich mache gleich Schluss. Aber da wird es immer deutlich. Das ist ein ganz interessantes Sprechen jetzt miteinander, wenn man sich nicht sieht.
Ja, findest du, du hast recht. Ich habe nur bedingt Einfluss auf deinen Redefluss. Normalerweise, das könnt ihr ja gar nicht wissen. Normalerweise gibt es dann immer dieses Zeichen unter dem Kinn mit dieser energischen Hand, die nach rechts und links geht und sagt, abschneiden, Schluss. Das geht jetzt nicht. Hier sitzt niemand mit mir im Studio. Außer der Hund, der liegt da hinten am Fenster. Nee, aber es funktioniert ja trotzdem, finde ich, ganz gut. Und wir werden sehen, wie dann nachher die Qualität ist. Mir tut es ein bisschen weh, dass die Kapelle, dass du die nicht mitgenommen hast, aber hier
Ja,
sind sie.
der Betriebsrat und die Gewerkschaften, die haben gesagt, nee, 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 wir fahren hier nicht mit und so weiter, wir wollen pünktlich zu Hause sein und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir ohne Musik, macht ihr Pause. Jetzt haben sie Zwangsurlaub.
Also, wir wollen aber trotzdem noch ein paar Themen aufgreifen, weil da sind noch einige. Zum Beispiel ist heute in Deutschland, sprich speziell in Hamburg, die Hölle los. Ich habe vorhin schon mit einigen Hamburgern telefoniert, mit Kollegen, die haben gesagt, wir stehen im Stau, wir kommen nicht nach vorne, wir kommen nicht zurück, denn die Landwirte sind unterwegs und die Bauern haben den Hamburger Hafen gekapert. Der Berufsverkehr ist massiv beeinträchtigt. Die Bild schreibt, nichts geht mehr auf den Straßen in Deutschlands größtem Seehafen, alles dicht in der Hansestadt. Und da sind auch ein paar unerwartete Manöver offenbar aufgetaucht, denn offiziell hieß es, es gibt eine Sternfahrt zum Theodor-Heuss-Platz in der Hamburger Innenstadt. Und da hieß es so, da kommen 1.500 Landwirte auf den Traktoren aus 5 Richtungen unter dem Motto gegen Steuer- und Bürokratiewahn. Die Polizei hatte vorab vor erheblichen Verkehrsbehinderungen gewarnt und dann kam plötzlich alles ganz anders als geplant. Dann haben sich riesige Kolonnen aus Traktoren und Lkw auf den Weg gemacht zum Hafen und seit dem frühen Morgen werden die Zufahrtsstraßen zu den Terminals blockiert. Und die Polizei hat auch versucht, an anderen Stellen die Versammlungen aufzulösen, hunderte Treckerfahrer aufgefordert, die Fahrzeuge zum Beispiel bei der Autobahnanschlussstelle Waltershof, das ist direkt dahinter im Elbtunnel, zu entfernen, ohne Erfolg. Die Landwirte sind jetzt sauer. Da wird hier zum Beispiel Landwirt Dirk Mente aus Lüchow-Dannenberg zitiert mit den Worten, wir lassen uns so schnell nicht vertreiben. Wir haben spontan entschieden, den Hafen dicht zu machen. Das ist das Drehkreuz für Nahrungsmittel aus aller Welt. Wenn hier nichts mehr geht, ist das ein eindeutiges Signal an unsere Politik. Und was ist damit gemeint? Also zum Beispiel, Sie zeigen damit klar, was Sie von dem geplanten Freihandelsabkommen der Bundesregierung halten. Zum Beispiel gibt es da ein Abkommen mit Neuseeland, das geplant ist, in dem es um relevante Mengen Lamm- und Rindfleisch geht. Und da sagen die Bauern, das wären richtig große Mengen an importierten Lebensmitteln. Und die Politik arbeitet nicht mit, sondern gegen uns. Also das sind, wir wissen neben den vielen anderen Vorwürfen und Problemen, es geht bei den Landwirten um die Existenz.
Also, ich habe ja schon öfters gesagt, dass die Landwirte früher mal die Edelleute waren. Die Adeligen, Adel kommt ja von Edeln, das waren die Landwirte. Und sie werden diesem Ruf mehr als gerecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin innerlich tief berührt davon, von dem, was sie machen. Denn das sind keine reichen Leute, keine Feudalisten, sondern das sind die eigentlichen Leistungsträger, die Arbeiter einer großen Gesellschaft und zwar weltweit. Und die trauen sich was. Und ich habe solch einen Respekt davor. Und das ist eigentlich schon eine richtig gute Nachricht fürs Ende, dass das so läuft. Denn es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie nur etwas stillzulegen und die Leute in den Hunger zu treiben. Dafür haben wir die Regierungen. Die Regierungen sorgen ja dafür, dass so und so viel Prozent des fruchtbarsten Landes hier in Deutschland dann eben halt auch stillgelegt werden. Das heißt, mit Stilllegungsflächen unter irgendwelchen angeblichen Umweltschutzlabels. Und dieses Land wurde ja über Jahrhunderte erst so fruchtbar gemacht, bevor es überhaupt diese Tragkraft hatte. All diese Dinge spielen ja eine große Rolle. Und ich bin ehrlich gesagt einfach nur berührt davon, dass sie nicht aufhören. Und ich wünsche ihnen viel Kraft und ich hoffe, dass viele Menschen da wirklich denkend dazukommen und mit sich dahinter stellen und sagen, es ist gut, dass jetzt endlich jemand für uns einsetzt, dass wir sie zumindest gedanklich und geistig zumindest noch mit Kraft versorgen.
Ja, und es geht hier, das muss man sich auch immer wieder klar machen, um viel mehr. Also dieser Landwirt Mente, der hier bei Bild zitiert wird, der sagt auch wörtlich, wir kämpfen ums nackte Überleben. Wir kämpfen für unsere Kinder. Ich betreibe meinen Hof in vierter Generation. Bleibt die Ampel beim aktuellen Kurs, ist nach mir Schluss. Und es geht vielen so und viele sind ja schon dicht gemacht worden, Andreas. Die Auflage ist, dass die Bauern in Deutschland beispielsweise 4% ihrer Ackerflächen brach liegen lassen müssen aus Klimaschutzgründen. Das ist Ruin.
Genau so ist das. Und es geht ja nicht nur um die Zukunft jetzt eines bäuerlichen Betriebes und seine Kinder. Es geht auch um die Zukunft aller Kinder, die existieren. Denn in dem Moment, wenn die Landwirtschaft von regional auf Industrie umgeschaltet wird und wir dann irgendwelche 3D-Drucker, ich sag mal, irgendwelche Materialien bekommen, die aussehen wie Fleisch und wir wissen nicht, was drin sind, mit irgendwelchen Impfstoffen womöglich noch verbindet und all diese Dinge, die Abhängigkeit alleine der Menschen in Sachen Hunger von irgendeiner großen Industriebehörde, die das nachher steuert. Also spätestens da muss man die Dimension erkennen. Die Bauern sollen nachhaltig vernichtet werden, das wissen wir. Spätestens Herr Tedros von der WHO hat es deutlich gefordert. Die Zeichen sind ganz deutlich und die Bauern lassen sich nicht für dumm verkaufen.
Und das tun sie nicht nur in Deutschland nicht, sondern es werden mehr und mehr und mehr in Polen, in Rumänien, in Tschechien, in Italien und natürlich in Frankreich protestieren die Landwirte Land auf, Land ab. Auch letztes Wochenende sind in Belgien Bauern dazugekommen, die ähnliche Forderungen aufstellen wie alle anderen. Da haben zum Beispiel die wallonischen Landwirte am Wochenende im Rahmen der Kampagne Zu viel ist zu viel protestiert und sprechen von einer erdrückenden Situation für ihre Berufskollegen. Und auch der in Frankreich gängige Slogan En marche sur la tête, also wir laufen auf dem Kopf, wurde von den Belgiern aufgegriffen, die jetzt auch wütend die Ortseingangsschilder einiger Städte schon umgedreht haben. Und man merkt eben, wie viel Wut sich da aufstaut und was da kommt. Und die Demonstranten werden in dieser Woche, wahrscheinlich am Donnerstag, in Brüssel erwartet, wo dann ein außerordentliches Gipfeltreffen des Europäischen Rates stattfinden wird. Und die Wut der belgischen Landwirte spiegelt die Wut der Landwirte in allen anderen Ländern wider und das Ganze im Vorfeld der Europawahlen, Andreas, wo ja überall die sogenannten Rechten zulegen werden. Diese Europawahlen sind es ja offenbar, vor denen man ordentlich Muffe hat.
Na klar, weil da die Rechtschaffenden natürlich langsam zu Wort kommen. Das ist ja ein weltweites Phänomen. Wir haben ja auch gesehen, dass jetzt in USA die Bauern auf die Barrikaden gehen, in Richtung Mexiko fahren und sagen, wir sind mit der Einwanderungspolitik auch in Mexiko und mit der von dem Herrn Biden nicht mehr einverstanden. Oder sehen wir beispielsweise die tatsächlich generalstabmäßig angelegte Vernichtung der Amish-Bauern beispielsweise, die noch selbsttätig sind. Also auch hier in USA haben wir eine ganze Menge auch laufen, wo man wirklich sagen muss, es geht in die Richtung, dass die Menschen sich anfangen zu wehren. Und wenn jetzt bei der EU-Wahl eben halt ein neuer Trend sichtbar wird, dann gibt das auch eine eigene Energie. Wenn dann irgendwann die Leute auch vom WEF anfangen, sich zu lösen und zu distanzieren und sagen, ich hatte nichts damit zu tun, ich habe nicht mitgemacht, dann geht das Ganze in die richtige Richtung. Und ich muss ehrlich sagen, ich gebe dann meine ganze innere Energie rein, genau in dieses Szenario.
Ja, es ist natürlich nicht ganz ohne, denn in Frankreich, da fängt das an, sich doch ein bisschen zu entzünden. Wir haben gestern und heute auch einige Bilder eingestellt, einige Videos, die angekommen sind. Also, die sind da nicht zimperlich und schütten da Gülle aus vor den Regierungsgebäuden, besprühen die Regierungsgebäude mit Gülle, Heuballen werden abgeladen und angezündet. Und da greift jetzt die Polizei ein und da werden 15.000 Beamte, Polizeibeamte jetzt abgestellt, die die Bauernblockade verhindern sollen, denn die haben ja auch die große Demonstration von oder in Paris angekündigt. Mit einem Großaufgebot will die Polizei dagegen gehen. Gestern Abend hat Innenminister Darmanin gesagt, dass die nicht nur alleine kommen werden, sondern gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber und so weiter mitbringen. Und so soll sichergestellt werden, dass die Hauptstadt Paris, da gibt es zwei Flughäfen und der Großmarkt erreichbar bleiben. Da geht es natürlich auch um die Lebensmittelversorgung. Und die gepanzerten Fahrzeuge haben bereits Stellung bezogen und die Landwirte wollen jetzt von heute an Paris dicht machen, so wie es im Moment auch in Hamburg aussieht, aber wahrscheinlich wird in Paris dann noch ein bisschen mehr zugelegt werden. Und alle Hauptachsen, die in die Metropole führen, sollen demnach unterbrochen werden. Und die Landwirte wollen darüber hinaus den Großmarkt Rungis blockieren. Das ist wohl der größte Umschlagplatz für Lebensmittel, Fisch, Fleisch, Geflügel, Milch, Feinkostprodukte. Andreas, und das ist ja in Hamburg am Hafen jetzt auch der Fall. So ein bisschen beschleicht einen das Gefühl, dass durch die durchaus lobenswerten Blockaden und Protestaktionen natürlich das Ganze auch einen bitteren Beigeschmack haben könnte, wenn denn dann die Lebensmittel letztendlich im Supermarkt oder im Geschäft und damit für den Bürger nicht mehr erreichbar sind.
Gut, der Unterschied ist jetzt zum Beispiel, dass wenn die Politik einlenken muss irgendwann gegen die Masse der Menschen, die ja ihre Freiheit verteidigen wollen. Es ist ja kein Angriff gegen das System, sondern es ist eine Verteidigung gegen die Angriffe des Systems auf die Freiheit der Untergebenen. Das ist ein erster Unterschied. Das zweite ist, wenn beispielsweise vorübergehend die Nahrungsmittel knapper werden und so weiter, dann ist das ein Problem, was man dann irgendwann lösen kann und dann sind die wieder da. Ich denke da im Vergleich zu diesen wirklich diktatorischen Maßnahmen, die erinnern mich zumindest daran, ich habe ja nur meine Meinung hier zu geben, einer mRNA-Impfwelle auf der gesamten Erde und den daraus folgenden Personenschäden, die Größenordnung, denke ich, die werden wir nicht erreichen, wenn die Menschen auf die Straße gehen und für ihre Freiheit kämpfen oder ihre Freiheit eben verteidigen wollen. Auch wenn es schlimmstenfalls sogar mal den ein oder anderen Personenschaden mitgeben kann. Das ist eine sehr harte Situation, aber wir bewegen uns in einer Welt, in der ein Aufbegehren der Untertanen gegen feudalistische Strukturen offenbar immer mehr Fahrt aufnimmt. Und ich weiß auch mittlerweile keine andere Lösung mehr. Ich hätte es mir anders vorgestellt. Wir haben damals den Plan B geschrieben und so weiter. Aber offenbar muss es auf diesem Weg laufen. Und je mehr Aufschlagen im Prinzip mit dem Hintern in der Realität also ankommen, desto mehr wird dort Energie reingehen.
Ja, also offenbar ist es so, unser Prophet Klaus Schwab hat das ja schon lange vorausgesagt. Das hat er ja schon 2020 in seinem Buch geschrieben, dass es überall Bürgerunruhen geben wird, die mit der Regierungsarbeit nicht mehr einverstanden sind, sodass man sich natürlich fragt, ist diese Regierungsarbeit beispielsweise in Berlin deswegen so schlecht, damit die Leute sich aufregen? Weil man hat ja das Gefühl, dass nur noch der Vorsatz für Missverständnisse und Ärger, die Hauptmotivation ist. Könntest du dir das vorstellen?
Es ist ganz schwierig, so eine Agenda zu analysieren, weil wir wissen nicht, was sie genau vorhaben und in welchem Teil des Plans sie sich gerade befinden. Ob das Vorsatz ist, also davon gehe ich aus. Es ist aus meiner Sicht alles vorsätzlich. Nichts geschieht irgendwie zufällig und Naturereignisse sind es auch nicht. Und der Klimawandel ist ja auch vorsätzlich herbeigeredet worden. Also das sind ja eben halt die Rahmenbedingungen, das Framing, was vorab läuft und dann entwickelt sich das. Ich glaube nicht, dass wir müssen ja unterscheiden zwischen den Politikern, die die Entscheidungen verkünden und denjenigen, die die Entscheidungen fällen. Das sind ja Menschen, die eben nicht im Fernsehen auftreten, keine Interviews machen und so weiter und auch nicht im Bundeskanzleramt sitzen oder im Präsidialamt, sondern das sind ja die Figuren, die das Ganze nachher nach außen tragen. Ich kann es schwer beurteilen, in welcher Phase man sich sitzt. Das ist wirklich dann Spekulation und insofern ist das schwer zu sagen.
Ja, es heißt auf jeden Fall hier in der Meldung der Tagesschau, dass Frankreichs Premier, dieser neue, junge, gut aussehende Mann, Gabriel Attal, dass der den Landwirten bereits am Freitag weitreichende Hilfszusagen gemacht habe. Er hat zum Beispiel angekündigt, Regeln und Abläufe vereinfachen zu wollen, um den Bauern Bürokratie und lange Wartezeiten zu ersparen, und hat angekündigt, 50 Millionen Euro Soforthilfe für die Biobauern. Und Präsident Macron will sich auf EU-Ebene weiter gegen das Freihandelsabkommen Mercosur stemmen, um die französischen Bauern vor unfairem Wettbewerb zu schützen. Das sind die Zusagen der Politiker, die gehen den französischen Landwirten nicht weit genug. Andreas, glaubst du überhaupt, dass die noch zu beeindrucken sind? Genauso in Deutschland würde jetzt Herr Özdemir mit Herrn Scholz auf die Bühne treten und sagen, nee, nee, wir nehmen das zurück. Wäre damit Ruhe im Karton?
Nein, das glaube ich nicht. Also den jungen Mann da in Frankreich, den haben sie jetzt vors Loch geschoben aus meiner Sicht und der soll da jetzt irgendwas sagen. Der bekommt ja auch nur das mitgeteilt, was er sagen soll und gehört auch mit zu diesem Spiel und auch zu diesen Figuren, die in dem Spiel eben halt eine Rolle spielen sollen. Ich glaube, die ganze Geschichte zeigt sich uns erst dann in der gesamten Klarheit und Blüte, wie das System aufgebaut ist. Es ist ja ein geniales System, aber dunkel kann auch genial sein und das ist eben halt sehr dunkel und sehr genial. Und genau diese Geschichte wird sich erst zeigen, wenn noch mehr Dinge an die Oberfläche kommen. Wir haben ja heute Morgen schon mit dieser Geschichte sehr, sehr weit entwickelt, jetzt eine Situation, was mit dem Bundesverfassungsschutz ist und so weiter. Und wir können ja davon ausgehen, dass diese Situationen in anderen Ländern nicht anders sind, sondern genauso. Das heißt, wir haben ein weltweites Netzwerk von Korruption und von Einflussnahme im Prinzip über ihre Strukturen, die wir alle kennen.
Ja, und die Daily Mail in Großbritannien, die berichtet, das haben wir gestern auch schon mal eingestellt, die Meldung, dass in den USA auch tausende Trucker unterwegs sind. Die sind jetzt nicht auf dem Weg, weil es um die Landwirtschaft geht, sondern die Brummifahrer, die gehen an die südliche Grenze und wollen in die Migrationskrise eingreifen. Die haben sich auch und ihrer Aktion einen Namen gegeben, Army of God, also die Armee Gottes. Und da gibt es
Schön.
jetzt, bitte?
Schön ist das, dass sie Gott ins Spiel bringen. Das finde ich wichtig.
Ja gut, ich meine, man muss immer aufpassen, wenn man den Namen des Höchsten führt, dass man dann auch alles in seinem Sinne macht.
Das
Ansonsten
stimmt.
fällt es wieder einem selbst auf die Füße. Also ich würde es mich nicht trauen, sowas zu machen. Aber gut, wenn die so überzeugt sind, denn die sagen, es sind Rekordzahlen von Hunderttausenden Migranten, die die Grenze von Mexiko zu den USA überschritten haben. Und die Trucker machen sich auf den Weg zu drei Migranten-Hotspots in drei Bundesstaaten und fordern das Weiße Haus auf, die Krise jetzt anzugehen. Und das Ganze geht heute los und man hofft, dass der typisch amerikanische Protest die Aufmerksamkeit auf diese absolute Rekordzahl von Migranten lenken wird, die die südliche Grenze überqueren und in die USA einreisen, wo schon längst riesengroße Städte und auch kleinere Städte unter der Last der Versorgung dieser Menschen zusammenbrechen. Ein Phänomen, wie wir es in Deutschland auch beobachten und kennen, auch in Italien, auch in Frankreich. Inzwischen gibt es ganze Stadtviertel, die, wenn ja, die Menschen dort länger bleiben, schon keine Gebiete oder man nennt sie auch No-Go-Areas. Andreas, das heißt, es sind ja auch wieder die Probleme auf der ganzen Welt gleichzeitig zu beobachten. Jetzt die Migrationskrise. Man hat das Gefühl, dass überall dieselben Initiationen, habe ich das richtig, Initiativen gezündet werden. So rum ist richtig. Du fehlst mir hier, also ich merke es schon. Aber es sieht doch tatsächlich so aus, als ob das auch wieder wie gleichgeschaltet wirkt.
Ja, ich glaube das nicht so wirklich. Wir können in allem immer rein interpretieren, die haben alles im Griff und nichts läuft, ohne dass sie es alles unter Kontrolle haben. Ich glaube, es läuft aus der Kontrolle. Wenn man versuchen will, einen Plan zu machen, dann ist es wichtig, dass man einen großen Flächenbrand hat. So ein Ukraine-Krieg, der kann da zum Beispiel passen. Und zwar auf Kosten dieser Menschen und dieser ganzen Schicksale. Aber ein solcher Flächenbrand, auf den man dann letztendlich alle, ich sag mal, Energie hinlenken kann, ist sinnvoll. Was hier das System hat, ist ein Problem. Lauter kleine Feuer. Und jeder Feuerwehrmann weiß, ein Riesenfeuer ist letztendlich auf einen bestimmten Punkt gut einzudämmen. Aber was ein Problem ist, sind lauter kleine Feuerchen, die man nicht mehr in den Griff hat. Und genau das ist die Gefahr. Ich glaube nicht, dass das vom System gewollt ist. Sie würden lieber, und damit muss man immer rechnen, dass ein großes Event plötzlich kommt, wie wir es ja nun schon mal hatten. Wir hatten schon mal 9/11 und wir hatten schon mal auch beispielsweise Nord Stream 1 gesprengt oder Nord Stream 2 vielmehr. Und dass man da plötzlich wieder irgendwelche Ablenkungsmanöver macht. Wir versuchen ja jetzt schon offenbar, oder man versucht in Deutschland schon, einen Krieg herbeizureden oder in den baltischen Staaten. All diese Dinge, die würde ich dem System zuordnen. Aber diese gegnerischen Systeme, wie sie jetzt laufen, von den Menschen, von kleinen Berufsgruppen wie Bauern weltweit, ich glaube nicht, dass das geplant ist.
Vielleicht ganz zum Schluss noch eine Meldung, die kommt von Epoch Times. Da geht es auch um Paris. In Paris werden ja die Olympischen Sommerspiele in diesem Jahr stattfinden. Und man staunt, was man da jetzt zu hören und zu lesen bekommt. Paris will sich für diese Olympischen Sommerspiele rüsten und will sich natürlich von der besten Seite zeigen. Und dazu gehört auch der Umgang mit Migranten. Die sollen nämlich jetzt rausgebracht werden. Also von Deportation ist natürlich überhaupt nicht die Rede, aber die sollen für die Zeit der Sommerspiele in der Provinz woanders hin verteilt werden. Und das ist natürlich etwas, was in den Provinzen oder Städten und Dörfern überhaupt nicht gut ankommt. Da gibt es zum Beispiel einen Bürgermeister von Lavaur, der heißt Bernard Carayon, und der schlägt Alarm und sagt, das geht gar nicht. Also, was sagt der wörtlich? Oder er hat einen Brief geschrieben, genau, an die Bürgermeister Frankreichs. Und er fordert seine Kollegen dazu auf, ihre Weigerung, Einwanderer aufzunehmen, in dem Dorf bekannt zu geben. Denn er hält das Vorhaben für verantwortungslos, ja sogar gefährlich. Das hat Le Figaro letzte Woche berichtet.
Weil wir sehen jetzt also quasi, in welche Richtung die ganzen Dinge sich offenbaren. Und ich glaube, das gibt auch weitere Energie. Das Problem ist einfach, dass das System jetzt vor dem Punkt steht, dass jetzt die Entscheidung langsam herbeigeführt werden muss. Und so einfach wird das nicht für das System, weil immer mehr Menschen auch ein morphogenetisches Feld für sich entdecken, der eigenen Kraft und der Eigenverantwortlichkeit. Und das wird sich wirklich ausrechnen aus meiner Sicht heraus, dass das System da ein Problem mit haben wird.
Ja, also ganz kurz noch auf diesen Bürgermeister Carayon, der da offensichtlich ganz schön was anzettelt in Frankreich. Er hat dem Online-Medium Boulevard Voltaire gegenüber erklärt, wörtlich, die Migranten von Paris in ländliche Gebiete zu bringen, ist menschenunwürdig. Sie sind keine Möbel, die man umzieht. Alles nur, um die Stadt sauberer und die Migranten weniger sichtbar zu machen, das ist empörend. Und er hat sich aber auch über andere Dinge aufgeregt und das Ganze geht eben jetzt in Frankreich viral und hat kritisiert die Gewährung des mutmaßlichen Flüchtlingsstatus an Personen ohne ausführliche Überprüfung, also ein bisschen Wannsee ist da auch drin, sowie die nachlässige Umsetzung von Abschiebungsverfahren, also sogenannte Deportationen, und hat betont, dass 75% der Franzosen gegen Einwanderung seien und dass es einen Zusammenhang zwischen Masseneinwanderung, Kriminalität und Verbrechen geben, hat er ganz offiziell in Le Figaro gesagt. Und in Hinblick auf mögliche finanzielle Strafen für die Verweigerung der Aufnahme von Migranten hat er gewarnt und an seine Amtskollegen weitergegeben, wörtlich: Wenn es in Ihrer Gemeinde zu einem Anstieg der Kriminalität oder zu abwehrenden Reaktionen auf Migranten kommt, werden Ihre Mitbürger Sie und nicht den Staat für diese Situation verantwortlich machen. Ja, und das ist im Moment eine neue Qualität, die da in Frankreich offensichtlich wird.
Ja, das Interessante ist, dass es alles neu auch wirkt, auch für viele Leute neu wirkt, weil sie sich eben keine Gedanken gemacht haben. Eigentlich kann man die Dinge im Vorfeld schon prognostizieren und da braucht man auch nicht wirklich in eine Glaskugel gucken oder besondere Anbindungen zu haben. Das lässt sich ausrechnen, wie man ja gerade festgestellt hat, dass in Deutschland oder in den westeuropäischen Staaten die Sozialsysteme gefährdet sind, wenn zu viele Einwanderer kommen, die nichts einzahlen, sondern nur rausholen. Ich meine, wie blind geschlagen muss man sein, dass man das erst im Nachhinein entdecken will, wo sind eigentlich die ganzen wirklichen Wissenschaftler, die ernst und ordentlich ergebnisoffen forschen und dann auch vor allem zu Wort kommen? Das ist ja das Problem, was wir hier erkennen.
Ja, Andreas, ich würde jetzt so gerne die Kapelle aufspielen lassen, weil die ja
Ja.
immer signalisieren, die Sendung ist zu Ende. Ich will der
Ich kann ja
guten.
singen. Ich habe große Häuser leer gesungen.
Nein,
Das ist kein
nein,
Problem.
nein. Es sinkt für Sie das Niveau. Lieber
Genau.
nicht. Aber ich will der guten Ordnung halber, und der Robert hört mit Sicherheit zu, man braucht in keine Glaskugel zuschauen. Das wollte ich hier noch gerade
Ja.
gestellt haben, weil ansonsten kriege ich es jetzt hier über den Dez und du bist
Ja.
nicht hier. Andreas, danke schön. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören.
Ja. Werden wir schaffen. Alles Liebe und bis dann, ja?
Dankeschön, euch auch allen.
Ciao, tschüss, tschüss.
Tschüss.